diese Realität, die versaut einem das ganze Leben. Da geht man doch lieber ins Kino und hat den totalen Realitätsverlust. Und das, was man eigentlich braucht. Aber nicht immer. Wenn man sich dann eine Dokumentation anschaut oder wieder zurückkehren muss ins richtige Leben, dann ist es am Ende doch wieder anstrengend. Ob die Berlinale anstrengend ist oder angenehm, ob das ein Vergnügen ist oder ob das richtig Arbeit ist, das frage ich gleich Patrick, denn er war bei der Berlinale und fährt vielleicht auch wieder hin, ich weiß es nicht. Und wer einen Zwischenbericht hören, was hat er alles gesehen an Filmen? Ich bin sehr gespannt. Gleich ein glorreicher Halunke, der uns berichtet über die Berlinale. Was heißt hier der Kinogänger, die Kinogänger? Eigentlich sind es ja zwei, es sind zwei glorreiche Halunken, die eine Sendung haben und natürlich auf der Berlinale waren, aber er ist alleine, ist ein einsamer Mann, a lonesome cowboy. Patrick war bei der Berlinale und jetzt ist er hier im Studio. Hallo Patrick.
Guten Morgen.
Bist du geflasht? Bist du euphorisiert? Bist du gut drauf?
Definitiv. Also das ist ja gerade für uns, die wir ja gerne ins Kino gehen, ist das natürlich das Mecker schlechthin. Man guckt pro Tag 5 bis 6 Filme. Boah. Und man ist da völlig geflasht. Man ist auch völlig raus aus der Realität. Ich habe heute mal gefragt, na, hast du dir Berlin auch mal angeguckt, wenn du mal da bist? Nein, dafür bin ich nicht dort.
Ja, du bist dort, um Filme zu sehen. 5 Filme finde ich ja schon ganz schön heftig. Und das sind ja auch unterschiedliche Filme. Aber ich merke in deinen Augen, du bist also wie ein Drogenabhängiger, der voll drauf ist, kurz davor, sich einen goldenen Schuss zu setzen. Du bist ganz hippelig und aufgeregt. Ist denn die Stimmung ähnlich hippelig und aufgeregt im großen Berlin?
Also dieses Jahr finde ich schon. Also die letzten Jahre fand ich es irgendwie alles kontrollierter, aber dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es an der Filmauswahl liegt, der neue Terrence Malick ist halt gekommen und das waren also wirklich sämtliche Altersklassen der Presse, die haben sich da reingepresst und es war wie auf ein Festival. Also es war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr euphorische Stimmung auch dort.
Euphorische Stimmung, die überträgst du jetzt auf mich, das finde ich gut. Ich bin ja auch ein Kinofreund. Im Moment mache ich so ein bisschen eine kleine Pause, krieg gleich wieder Lust, wenn ich so dich erzählen höre, ins Kino zu gehen. Es gibt ja Filme, die tatsächlich fürs Kino gemacht sind. Da gab ja so einen großen Spot, dafür werden Filme gemacht. Und wo man sagt, man kann einen pervers großen Fernseher haben, aber ersetzt nicht das Kino-Feeling. Gibt es Filme, wo du sagst, die muss man tatsächlich auf der großen Leinwand gesehen haben?
Ja, sonst würde ich nicht ins Kino gehen, wenn es das nicht noch geben würde. Gerade auf der Berlinale, die haben dies ja auch eine technische Revolution gehabt, indem sie dieses Dolby Atmos reingebracht haben.
Was für ein Ding?
Naja, das ist halt Dolby Atmos, das quasi noch besseren Sound uns präsentiert. Technische Komponenten sind jetzt wahrscheinlich schwer zu erklären. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Es war immer laut und ich habe halt 3 Filme geguckt, wo Musik halt auch richtig präsent war. Eine Kurt Cobain-Dokumentation, eine Dokumentation über die Musik West-Berlin 80er, 90er Jahre und der neue Andreas Dresen-Film, der in Leipzig auch die Kulturszene eben so ein bisschen zeigt, musikalisch gesehen. Und das mit dem Sound, man war wirklich, 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 wirklich geflasht in diesen Filmen, weil da wirklich die Stimmung über die Musik eben transportiert wurde. Und gerade, machen wir uns ja nichts vor, Nirvana hat ja auch eine gewisse Wucht. Und wenn die rüberkommen, war man im Sessel gepresst. Oder dieser Berlin-Film, B-Movie, das war eine Stimmung. Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, das mit 80% der Berliner geguckt zu haben. Die haben sich da alle reingemogelt. Und das war eine Stimmung, die unerreichbar ist. Das kann man zu Hause nicht erreichen.
Der Andreas Dresen-Film, ne? Unsere Gersche Fettkusche, unser Thüringer, hat ein riesen Brimborium gemacht und das ist ja schon irgendwie ein großer Film und auch natürlich ein Wagnis gewesen, dieses Buch zu verfilmen, als wir träumten, von Clemens Meyer, ein Buch. Hat es funktioniert? Hat der neue Andreas Dresen-Film, als wir träumten, funktioniert?
Das ist natürlich eine gute Frage. Sagen wir es mal so, er hat bei mir funktioniert, weil ich diese Jungschauspieler echt mochte. Also ich war auch drin, er fängt ja auch sehr düster an, zeigt uns auch gut dieses Bild, zeigt uns auch, also er fängt auch ganz lustig an mit einer Szene, wie sie eben in der DDR so einen Notfall proben, wie es brennt in der Schule und diese Kinder, oh Mensch, ich habe halt einen Kopfschuss, aber da komme ich wenigstens, kann ich mit der Krankenschwester kuscheln und so. Also es war sehr witzig und dann kommt das Leben einfach dazu. Es ist halt eine Coming-of-Age-Geschichte in diesem, das sind halt Kinder der Wende, die kriegen ja das richtig mit und haben dann auch ihre Probleme. Ich denke, gerade diese Szenerien in der Diskothek, das hätte alles noch besser, imposanter, noch schöner irgendwie, da hat man dann doch das Gefühl, dass Herr Dresen dann doch eher ein kontrollierter Regisseur ist und doch eher auf das Zwischenmenschliche Wert legt. Was natürlich jetzt kein Nachteil ist, aber was so im Vergleich gerade zu den anderen 2 Dokumentationen ein bisschen abfällt, aber die Stärke zieht er tatsächlich eher daraus, wie diese Jugendlichen untereinander funktionieren und auch linke, rechte Schiene wird so ein bisschen angespielt, aber ich finde es schön, dass er es so ein bisschen außen vor lässt, dass er uns nicht den Daumen drauf drückt, oh, jetzt müssen wir da darüber und diese Szene haben, sondern dass es vielmehr so um dieses Stimmungsbild gibt und wie die Freunde halt mit diesen Problemen halt klarkommen müssen. Und das, machen wir uns nichts vor, das ist die Stärke von Andreas Dresen und die funktioniert definitiv.
Ist das ein typischer Andreas Dresen-Film? Also, er ist ja ein Erzähler, oder?
Nein. Ich würde sogar sagen, dass er technisch aufwendiger ist als die Sachen vorher. Also wenn ich mir so Wolke 9, das war ja auch viel Improvisation. Hier ist er schon, das liegt vielleicht auch daran, dass er halt das erste Mal in seinem Leben eine Literaturverfilmung eben gemacht hat. Das verpflichtet natürlich auch ein bisschen mehr auf Kontrolle. Er hat das gut hingekriegt, aber ich glaube, dass seine Stärke wirklich eher so in diesen Zwischenmenschlichen auch mal Kamera richtig draufhalten. Er hat die Stimmungen alles, aber es hat doch einen kleinen Filter.
Einen kleinen Filter. Andreas Dresen aber durchaus zu empfehlen?
Ja, also ja.
Also ja. Fangen wir mal bei den Sachen die dich richtig geflasht haben. Der Film Taxi. Der Regisseur, ein Iraner, also ein Regisseur aus dem Iran, hat Berufsverbot, durfte in seinem Land nicht drehen, hat es trotzdem gemacht mit einer kleinen HD-Kamera, hat sich in ein Taxi gesetzt und losgelegt. Krasse Geschichte, oder?
Also es ist erstmal eine krasse Geschichte, vor allem deswegen, weil man sagt, wie kriegt man damit 90 Minuten gefüllt? Und das Schöne war, man sitzt in diesem Film und man hat dann das erste Mal so ein Gespräch in einem Auto von zwei Leuten. Es geht auch gleich um Hinrichtungen, auch harter Stoff. Und da denkt so, oh, was ist denn jetzt hier los? Werde ich jetzt, war morgens um 9 und ich dachte, meine Güte, boah, jetzt wirst du aber gleich mal in den Kinosessel reingedrückt. Und dann passiert etwas, da steigt aber ein lustiger Kerl plötzlich ein und sagt, hey, du bist doch dieser Regisseur. Und
war das gespielt?
Und das ist die Frage und sagt so, hey, du drehst doch bestimmt gerade einen Film, sagt der Typ. Und sagt, wir kennen uns auch. Du, die war noch gerade inszeniert, die hast du doch gerade ins Auto reingesetzt. Und plötzlich fängt dieser Film an, aus dem Taxi auszusteigen, im Kopf quasi und sagt, du bist doch dieser Regisseur und so. Und wir werden plötzlich damit konfrontiert, dass dieser Film ja inszeniert ist. Und das ist halt eine Sache, wo man dann plötzlich also völlig rauskommt aus diesem Film. Und dann geht es natürlich auch um Berufsverbot, aber das macht er wieder als Metapher, in dem seine Nichte ins Auto kommt und sagt, ja, wir müssen für die Schule, müssen wir einen Kurzfilm drehen, haben aber diese Auflagen. Und dann kommen genau die Auflagen, die er auch gekriegt hat, um Filme zu drehen. Und dann sagt sie so, ja, so kann ich doch keinen Film drehen. Und kriegt plötzlich eine Kindersicht aus der Sache. Und wie er spielt auch mit Kamera, wie sie dreht. Dann kommt jemand an und erzählt ihm, ja, hier ist was passiert. Und kriegt auf dem Tablet einen Film gezeigt und wir sehen ihn nicht. Und wir so, oh, zeig uns doch diesen Film. Oh, das ist ja die völlige Illusion. Es geht hier wirklich, was ich sehe, wann ich was sehe, wie ich über was rede. Und hätte nur die letzte Sequenz in dem Film oder die vorletzte vielmehr, ist halt, da steigt halt eine Rechtsanwältin ein, die über einen Fall spricht, der aktuell gerade in Iran ist. Und da wird der Finger mir zu groß. Dafür war der Film vorher viel zu leicht mit so einem harten Thema. Vorher war es ein fiktionaler Film, der uns alle Themen bringt und uns alle Themen reflektieren lässt, aber uns nicht zwingt, damit auseinanderzusetzen und dadurch eine viel größere Wirkung auf mich gehabt hat.
Und er spielt nur ausschließlich im Taxi mit einer Kamera?
Im Taxi, also es gibt dann auch mal so eine, da gibt es eine Schussverletzung, gibt es noch, da filmt er noch so eine mit und es ist auch ein bisschen absurd, es wechselt ein, zwei Mal so die Kamera, aber prinzipiell nur im Taxi und prinzipiell nur diese Taxi, die vorne auf dem Armaturenbrett ist, die einfach mal gedreht wird. Einfach mal rausgeht aus dem Taxi, weil dann draußen was passiert oder wieder ins Taxi reingeht, man auf der Rückbank sieht, den Taxifahrer beziehungsweise den Regisseur sieht.
Wie heißt der Regisseur nochmal?
Ich kann ihn nicht aussprechen.
Genau. Und das funktioniert tatsächlich, weil in den Straßen von Teheran ist ja an sich schon mal viel Trubel.
Ja,
Und ist das aber, ich mag ja Filme nicht mit so einer Wackelkamera, wo mir dann schwindelig und schlecht wird. Ja. Ist das so ein Ding?
Nein, überhaupt nicht. Also natürlich, wenn es mit dem Handy gefilmt wird, ist es natürlich ein bisschen verwackelter. Aber darauf kommt es halt auch gar nicht an. Also es geht hier nicht um technische Komponenten, sondern es geht wirklich darum, wie spiele ich jetzt hier damit? Und wirklich, man hat in jeder Szene hat man eine andere Sichtweise, ein anderes Blickfeld, eine andere inszenatorische Sache, was die Figuren betrifft. Sind die gestellt, sind die nicht gestellt? Allein diese Frage, aber er lässt einen damit zwar alleine, aber du willst das auch gar nicht. Du weißt, das ist so klug und so clever jetzt einfach für uns konstruiert, dass du gerne auf diese Reise und gerne mit diesem Taxi mitfährst. Und ich möchte sagen, das ist der schlechteste Autofahrer aller Zeiten, der schlechteste Taxifahrer aller Zeiten.
Moment, er fährt auch nur selbst
Taxi? Er fährt selber, das ist ja der Crew an dieser Geschichte, dass er, der Regisseur, selber das Taxi fährt, selber diese Gespräche auch mitführt und so. Und somit also selber auch gerade stehen muss die ganze Zeit im Film, was eigentlich passiert. Und das sind alles so Komponenten. Ich sage, das ist ein Kritikerliebling. Absolut, das ist für Kritiker, die den ganzen Tag analysieren wollen. Da hast du den ganzen Abend mit
so
zu tun.
So einer wie du.
Das hast du jetzt gesagt, aber ich werde dir mal nicht widersprechen. Und das sind halt so Sachen, es wäre schön, wenn er gewinnen würde, aber es wäre halt wieder ein Politikum. Deswegen sage ich, naja, es ist ein großartiger Film. Ich hoffe, er kriegt wirklich einen Verleih in Deutschland.
Jafar Panahis, Taxi in Teheran gedreht. Jafar Panahis hat Berufsverbot im Iran und hat trotzdem gedreht. Eine mutige Geschichte und auch ein mutiger Film, wie du sagst.
Obwohl, das Schöne ist ja, was heißt denn mutig? Er ist ja so klug, dass man gar nicht, also dass man vergisst, dass er jetzt ja eigentlich diese Themen, diese heißen Eisen anfasst. Und das ist die große Stärke. Es sind nicht die heißen Eisen, die er anfasst im Sinne von, ich drück's dir drauf, sondern übrigens wirklich richtig schön und klug inszeniert.
So, jetzt will ich mal deine Begeisterung ein bisschen dämpfen. Wir fangen mal mit dem Eröffnungsfilm an. Und da sagst du gleich, oh je, ich sag mal, die wunderbare Juliette Binoche, Eröffnungsfilm, Nobody Wants the Night und so weiter, spielt in der Arktik oder was, also im ewigen Eis. Es müsste doch ein toller Film gewesen sein.
Du sagst, nö. Vollkommen langweilig. Also ich weiß, die Andrang war natürlich groß. Man hat dann extra noch, eine Zusatzvorstellung noch extra gemacht für die Presse, weil gesagt haben, die muss halt alle gucken. Dieser Film spielt halt, Juliette Binoche ist halt eine verheiratete Frau und deren Mann will halt den nördlichsten Punkt der Welt erreichen und sie fährt ihm halt hinterher. Sie hat ihn zwar kennengelernt, die haben auch ein Kind gekriegt, aber sie haben in keine Ahnung wie vielen Jahren Ehe, haben sich vielleicht 3 Monate gesehen, weil er halt so ein, man sieht ihn auch den ganzen Film über nicht, ne? Und das ist dann halt so, naja, sie will halt in diesen Treffpunkt, wo er sich größte Zeit aufhält und dort trifft sie auf eine Inuit, eine wundervoll japanische Schauspielerin übrigens, die eine Inuit spielt, weltweites Kino, hier haben wir es wieder. Gabriel Byrne haben wir auch noch in der Nebenrolle als knochigen alten Mann, der leider zu früh in diesem Film rausgenommen wird, weil es halt ein Zwei-Personen-Stück dann am Ende wird zwischen diesen zwei Frauen. Das kann klug sein, das kann auch richtig, richtig intensiv sein, war es aber zu keinster Sekunde. Zum Beispiel, ich sage immer so, diese zwei Frauen haben tatsächlich, haben die wirkliche Komplikation, die erst nach und nach aufgedeckt werden. Das wissen beide noch nicht am Anfang, aber denn die Reaktion auf so eine Sache, die mich geschockt hat, für eine Sekunde, weil ich gedacht habe, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann geht sie raus, fällt in Schnee, weint, isst ein bisschen Schnee und danach geht der Film weiter. Mhm. Und ich so, jetzt will ich aber auch sehen, wie dieser Konflikt weitergeht. Und dann kommt der nächste Konflikt. Und das ist halt für so eine Juliette Binoche, die alles spielen kann, die alles schon gespielt hat, ist das einfach, das ist halt einfach verschwendete Energie.
Jetzt habe ich den Namen des Regisseurs vergessen.
Das ist eine Frau und darum geht es halt auch. Ach so, ja. Eine Frau, die zwei Frauen inszeniert, das ist ja völlig untypisch.
Das war das Politikum auch bei der Eröffnung. Ich habe in den Interviews zur Berlinale-Eröffnung gesagt, ja, also das erste Mal oder das zweite Mal, dass ein Eröffnungsfilm von einer Regisseurin, denke ich mal die Frage, Regisseurin und Frauenquote und so weiter. Ich hörte immer Frauenquote und Regisseurin. Es war dann sehr aufs Geschlecht fixiert.
Richtig. Und das ist halt für mich, gerade wenn man Filme guckt, muss Qualität über sowas stehen. Und ich kann keinen Eröffnungsfilm rausbringen, der so miserabel ist. Das kann nicht sein. Weil man hat sich zwar jetzt auf die Fahne geschrieben, Regisseurin, Frau, zwei Hauptdarsteller, Frauen, auch es gibt ja diese Frauenquote-Ding, wo in einem Film zwei Hauptdarstellerinnen, ohne dass ein Mann mitredet und so, da gibt es ja roten Faden quasi dafür. Das ist aber in dem Film, ist es halt nicht gut geworden und jemand anderes hat dann noch zu mir gesagt, naja, aber dann hatte man Juliette Binoche noch auf dem roten Teppich, okay, auch für die Eröffnung wieder gegeben, aber wenn ich sehe, dass es so einen Film wie Taxi gibt oder El Club, den ich gestern Morgen gesehen habe, da denke ich mir, warum bringt ihnen sowas? Das ist doch, warum steht die Qualität nicht drüber? Ich hab jetzt leicht reden, ich verstehe, warum man es macht.
Jetzt steiger dich mal nicht so rein, Mensch, Mann, wir sind ja nicht in Berlin. Hier in Thüringen läuft es ein bisschen ruhiger. Jetzt komm mal runter. Meine Güte. Wir hören was von Beer Stand und dann reden wir weiter über die Berlinale.
Können wir machen.
Ja, wenn Schauspielerinnen singen, dann klingt das so. Das war Prag mit der wunderbaren Nora Tschirner. Ist natürlich alles Geschmackssache. All die Narben, eine neue Single von Prag. Und jetzt machen wir eine Abschlussrunde zur Berlinale mit dem geflashten Patrick. Wir reden über Tops und Flops und die kleinen Filme, die ja dann oftmals im großen Feuilleton nicht besprochen werden, Patrick. Wir müssen auch über die Dinge reden, die dich runtergezogen haben und die du nicht so gut fandest. Gab es denn bei den vielen Filmen, die du gesehen hast, richtige Flops, wo du sagst, schlecht?
Also man muss wirklich sagen, dass manche Filme, das verstehe ich nicht, wie die in diese Nebensektion Panorama oder Forum kommen. Man muss halt auch jetzt dazu sagen, da kann man halt jeder seinen Film einreichen und dann gibt es halt eine kleine Jury, die halt das entscheidet. Die gucken auch mega viele Filme, aber manchmal, glaube ich, sind sie eher so auf der Suche nach, was haben wir noch nicht gesehen und vergessen dabei aber, dass hier echt Leute, man darf nicht vergessen, die stehen da morgens um 6 Uhr an, um ein Ticket zu kriegen und man 12 Euro kostet ein Ticket und dann sitzt du in einem Film, wo du denkst, das haben die jetzt in der Garage gedreht oder so. Und da
gegen Garagen ist so nichts zu sagen.
Richtig, das ist der Knackpunkt. Also ich war dann auch in einem Film, der hieß Dück Hart. Das war von der Queer Group aus Dänemark, war das ein Film. An sich ja jetzt erstmal keine schlechte Sache. Aber die sind halt Quereinsteiger und die können manchmal frischen Wind einfach reinbringen. Deswegen erwähne ich das. Und die haben halt einen Film gemacht, der war so richtig schlecht, wo man einfach Leute, einfach die rausgekommen sind und einen Film für sich gedreht haben. Und wenn man das Gefühl hat, dass die jetzt irgendwie da Spaß haben, aber ich überhaupt nicht teilhaben kann. Also es war eine ehemalige Band und und die wollten jetzt wieder Erfolg haben. Die Geschichte ist wirklich an den Haaren herbeigezogen und das ist dann irgendwie mal brutal, mal sexualisiert und Dick Hart, wer dem Englischen mächtig ist, wird das auch, ich möchte es fast gar nicht übersetzen, zeigt das ja auch so ein bisschen.
Nee.
Auf jeden Fall ist es so, dass man da dann einfach so denkt, wie kann das nur sein? Und ich saß wirklich in diesem Kino und ich habe es nicht mal, ich habe den Film zwar, ich gucke ja jeden Film zu Ende, ich sage immer, vielleicht kommt noch die Revolution, ich bin da sehr optimistisch, aber wenn ich überlege, dass da Leute wirklich am Alexanderplatz im Kubik sitzen, riesiges Kino und 12 Euro bezahlt haben, extra vielleicht außerhalb von Berlin hinkommen und dann so einen Murks halt sehen, ich musste halt auch rausgehen, ich konnte, danach waren halt noch alle Darsteller noch da und so und das war wirklich ein großes Team, die konnte ich mir auch nicht mehr anhören, weil ich hätte vielleicht irgendwann wahrscheinlich was völlig Unnettes gesagt.
Ja, und auch immer nicht schlecht, mal ein bisschen provozieren.
Ja.
Komm mal, das waren die Flops oder
gab's das mehr? War der Flop schlechthin, der aber Flop. Wo ich halt sagen muss, aber ich finde, der schlimmste Film war und der Titel, der warnt einen halt auch total. Ich habe das The Day Run Away Like Wild Horses Over the Hills. Und allein das, ich muss.
Während über Berge, was?
Ja, genau. Also die Tage gehen dahin, wie die Pferde, die quasi über die Hügel laufen. Mhm. Und allein das, so, dann habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt hier los? Und das ist ein Film, der will uns Stimmungsbilder von der Weiblichkeit zeigen, wie sie ein Kind kriegt und wie sie dann später als alten Frauen reden und macht das ein bisschen dokumentarisch, lässt dann mal unterschiedliche Leute uns da zeigen, wie zum Beispiel irgendwelche polnischen Frauen später, vorher war es dann irgendwie eine deutsche und zwischendrin war es dann irgendwie eine französische und mal als Kinder gezeigt und als große und das war halt einfach, als ob jemand so vier Schnipsel genommen hat, die zusammengehauen hat, such dir mal deinen roten Faden, ja, und dann lassen wir die jetzt mal bedeutenschwerend reden, was überhaupt nicht der Fall gewesen ist, wo dann wirklich Szenen sind, wo sie das Baby mal allein im Bett liegen lässt, wo man denkt, oh, ein bisschen Suspense und dann geht sie auf den Balkon, zieht halt einen Dübel durch und dann ist aber alles so, dann hat sie überhaupt keine Spannung.
Moment, was zieht die durch?
Naja, eine Marihuana-Zigarette.
Ein Dübel,
sie ja, das ist, Dübel die wird durch. Das halt so immer genannt und da muss man halt sagen, das ist halt ganz schlimm, weil dann wird eigentlich diese Szene, die uns vorher wirklich sehr intensives Spiel, weil sie damit überfordert ist, Mutter zu sein, ganz plötzlich geht die einfach nur raus in einen Rauch und kommt wieder rein. Und dann war die Szene. Und dann denke ich mir so, okay, was sollte mir das jetzt sagen, dass du gerne mal aussteigst aus dem Leben, aber das reicht mir doch nicht für einen Berlinale-Film. Also machen wir uns doch nichts vor. Und das ist halt wirklich schlecht. Und sowas hat da einfach nichts zu suchen. Das können die sich gerne in ihrem Kino zu Hause, können sie das gerne ihren Freunden zeigen, aber dafür bezahle ich keine 12 Euro. Mhm.
Naja gut, aber dann muss ja auch sein, Abgrenzung ist ja wichtig. El Club war der Geheimtipp, könnte man
so
sagen?
Das ist mein Geheimtipp. Ich glaube, kein anderer fand ihn so toll wie ich. Ich habe auch mal ein bisschen, den habe ich gestern Morgen um 9 geguckt. Und also diese Grundthematik ist einfach ein chilenischer Film und das ist eine Wohngemeinschaft mitten auf dem Land oder einem kleinen Ort aus ehemaligen Priestern, die Kirche nicht mehr anstellen kann. Weil die alle Mist gebaut haben. Oh, da gehen bei uns ja immer gleich die Alarmglocken aus. Was bauen Priester für Mist? Mhm. Und das sind wirklich intelligente Leute und die sitzen in diesem Kabuff und dann kommt ein Neuer dazu und plötzlich eskaliert die Situation, weil will es fast gar nicht spoilern, also vorsagen. Und dann kommt jemand, der plötzlich diesen einen Pfarrer kennt und alles, was er gemacht hat, ins Wanken bringt. Und plötzlich werden alle anderen auch mit ihren Fehlern aus der Vergangenheit konfrontiert. Und diese Anfangssequenz ist so traumatisch für mich gewesen, weil ich mir gesagt, oh Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und dann schickt die Kirche aber jemanden los, so einen ganz geschniegelten Pfarrer und der ist auch hübsch, wird da auch vorgestellt.
Und der soll deeskalieren.
Und der soll deeskalieren und der soll die wieder auf den Punkt bringen. Und das ist so, man weiß nie, was diese Pfarrer alles gemacht haben, diese Priester. Und das ist für mich...
Spielt der in Chile direkt?
Der spielt in Chile, also das ist aber gar nicht wichtig, wo der spielt. Wir kennen in jedem Land auf diesem Planeten, sollte es oder müsste es oder könnte es sowas geben. Und dann geht es nur darum, die trainieren dann irgendwie einen Hund. Ja? Und dann weißt du nicht, ob sie damit Geld verdienen dürfen. Und dann weißt du immer nicht, eigentlich sind die ja klug. Und eigentlich sagen die nie, was sie wirklich gemacht haben und verdrängen auch. Und das hat für mich eine 90-minütige Spannung aufgebaut. Und es gibt dann wirklich einen wundervollen Zusammenschnitt mittendrin, die wirklich intellektuell ist, weil wirklich die Themen der Kirche auch hinterfragt werden. Weil dieser Typ, der das manipulieren muss, der ist kein netter Mensch in diesem Film. Kein einziger netter Mensch, nicht mal der. Und was er für eine Lösung nachher vorgibt, das ist, da kommt kein Mensch drauf, ja. Und sie verscheint.
El Club.
Also genau, der Club halt. Und ich muss halt sagen, der wird niemals einen Verleih in Deutschland finden. Niemals. Oh. Also es wäre so schön, wenn es ist, aber wenn jemand...
Wie ist das jetzt, wenn zum Beispiel jemand vom Kinoclub am Hirschlagufer oder vom Weimar Programmkino sagt, ich will den Film haben. Wenn es keinen Verleih in Deutschland gibt, dann
gibt es keine Möglichkeit, den zu sehen.
Also kann auch nicht direkt jetzt bei der Produktionsfirma sagen, schickt mir den Film oder was, das haut alles nicht hin.
Ich glaube nicht, das braucht halt schon, der muss ja geprüft werden, vor allem von der FSK und das macht ja der Verleih. Und wenn der Film ungeprüft ist, kann er nur in Festival-Sektionen gezeigt werden. Also Fantasy-Film Filmfest ist da ja immer ein gutes Beispiel für. Da laufen ja ganz viele Filme, die später gar keine Zensur bestehen würden, weil die eben so brutal oder andere Themen aufwerfen. Da ist das Kino aber befreit von. Da gibt es ja diesen Filter in Deutschland, die FSK halt oder eben die Bundesbehörde, die Prüfstelle halt. Und das ist halt so, BJPM, dass man halt sagen muss, dass hier dieser Film einfach nicht gezeigt werden kann.
Das heißt, wenn der Film keinen Verleih findet, da haben ja die Verleiher unheimliche Macht.
Ja, natürlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Berlinale Festival ist ja nicht nur da, um irgendwie mich zu bespaßen, sondern da gibt's ja einen richtigen Filmmarkt. Diese Filme werden alle gezeigt und da werden eben aus der ganzen Welt, kommen da eben von Verleihfirmen Leute hin und die können dann halt sagen, na, die können zu den Leuten hingehen und können sagen, du, die Vermarktungsrechte in Deutschland, wie viel willst du denn haben? Man darf ja auch nicht vergessen, der muss ja synchronisiert werden, weil wir Deutschen haben, sind da ja nochmal ein bisschen anders. Und das ist ja alles, ist alles mit Kosten verbunden.
Mhm. Ist dann die, gibt's auch den Fall, dass wenn er keinen Verleih findet, dass dann das trotzdem synchronisiert wird und dann auf DVD oder irgendwie im Netz erscheint?
Bedarf immer ein Verleih. Hm. Ohne das geht's nicht. Also wie schon gesagt, also man kann ja, Gott sei Dank sind wir ja, gibt's ja diese Erfindung des Internets und vielleicht wird da irgendein anderen Land irgendwie seine Veröffentlichung finden. Er ist einfach zu klein, aber es war halt so ein Film, der mich auf jeden Fall, vielleicht weiß auch morgens um 9 ganz schön geflasht hat, ja.
Patrick, ich bin jetzt auch geflasht. Ich glaube, geh mal wieder ins Kino. Fährst du jetzt zurück zur Berlinale oder warst du
für dich? Nee, das war es jetzt für mich. Ich bin auch müde. Ich habe auch geschlafen die Nacht wie ein Wilder. Also es ist halt, man ist halt so auf Zack die ganze Zeit. Und es ist schön, jetzt auch wieder in der Realität angekommen zu sein, obwohl die Realität ja auch oft über die Filme gezeigt worden ist. Es war halt bloß eine andere Realität.
Was sagt Woody Allen dazu zur Realität und zu der
Realität? Ach so, der hat mal gesagt, ein Film ist nicht das Abbild der Realität, sondern ein Abbild des Abbildes. Also der hat das nochmal ein bisschen verschärft, diese Aussage. Ich denke, es ist irgendwo dazwischen anzusiedeln, weil gerade solche Filme wie A-Club haben halt viel zu viel Wahrheit, als dass man sie nicht als Realität bewerten könnte.
Ein glorreicher Halunke packt aus. Patrick, wann ist das aktuelle Kinomagazin?
Wir sind nächste Woche Donnerstag sind wir wieder
dran. Nächste Woche Donnerstag, wie viel Uhr?
15 bis 17 Uhr und ja, da gibt es auf jeden Fall auch Berlinale wieder. Ja, mal gucken, was wir da dann noch so alles besprechen.
Auf 96,2, die glorreichen Halunken. Dankeschön, Patrick, und schlaf schön.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.